Herzlich willkommen zu Maybe Baby. Dies ist ein Podcast über unerfüllten Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit und den langen Weg zum Wunschkind. Ich bin Beate und ich will mit euch darüber reden, wie es ist, wenn der Weg zum Wunschkind länger oder anders aussieht als erwartet. Ihr Lieben, das ist schon die 17. Folge vom Maybe Baby Podcast. Und diese Folge ist eine ganz besondere Folge, weil wir uns einem Thema zuwenden, das wir bislang noch gar nicht so richtig angesprochen haben hier, obwohl es, wie gesagt, ja schon 16 Folgen gab. Und zwar nehmen wir heute im Podcast eine etwas andere Perspektive ein, nämlich die männliche Perspektive auf das Thema Unfruchtbarkeit und unerfüllter Kinderwunsch. Und es geht dabei um zwei Fragen oder zwei Themenbereiche. Zum einen insgesamt das Thema männliche Unfruchtbarkeit. Also quasi, wenn der Grund für die Kinderlosigkeit auf Seite des Mannes liegt. Und dann das zweite Thema, das damit ganz eng verwoben ist und damit ganz eng zusammenhängt, die Frage, wie ist es eigentlich, wenn man als Mann mit Unfruchtbarkeit und unerfüllten Kinderwunsch konfrontiert wird? Ja, ihr habt in diesem Podcast schon viel von mir gehört. Ich versuche immer, dass ich nur für mich spreche und auch nicht jetzt zum Beispiel aus der Perspektive meines Mannes spreche, weil ich natürlich schon bestimmte Vorstellungen habe, was auch so im Kopf eines betroffenen Mannes vor sich gehen kann. Aber es ist natürlich etwas ganz anderes, eine männliche Stimme selber zu hören. Und dafür habe ich heute einen ganz besonderen Gast, zu dem ich gleich noch ein bisschen erzählen werde, nämlich Benedikt Schwan. Und Benedikt Schwan, der ist ein Wissenschaftsjournalist und ein Autor aus Berlin. Und er hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Ohne Kind, männlich, Kinderwunsch, steril, was es heißt, zeugungsunfähig zu sein. Und er hat eben nicht nur dieses Buch veröffentlicht, sondern setzt sich im Rahmen dessen auch dafür ein, dass insgesamt mehr oder de facto überhaupt einmal über das Thema männliche Unfruchtbarkeit gesprochen wird. Und das tut er heute auch hier im Podcast und da freue ich mich sehr drauf, weil ich es wirklich total spannend finde. Aber erstmal ein bisschen Allgemeines vorneweg. Wenn man sich so eine Zeit lang in der Welt des unerfüllten Kinderwunsches und des Themas Unfruchtbarkeit bewegt hat, dann fällt einem auf, eigentlich nicht erst nach einer Zeit, sondern recht schnell fällt einem auf, dass eigentlich fast alles, was man dazu findet, aus der Hand oder aus dem Mund einer Frau stammt. Also eigentlich gibt es nur weibliche Perspektiven auf das Thema unerfüllter Kinderwunsch. Auch wenn man sich jetzt in so Unterstützungsforen oder auf Instagram in dieser Support-Community rumtreibt, kann ich sagen, dass 99% der Betroffenen, über 99% der Betroffenen dort Frauen sind. Ich habe das neulich schon mal in einer der Podcast-Folgen hier erwähnt, dass auch unter den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts wahrscheinlich fast nur Frauen sind. Ich weiß es nicht so genau, aber Spotify gibt mir so eine ungefähre Statistik. Und da weiß ich, darauf basierend, dass jetzt gerade gecheckt 13% meiner HörerInnen männlich sind. Wobei ich muss sagen, nach der letzten Folge, als ich das erzählt habe, habe ich sofort eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die meinte, dass sie immer über den Account ihres Mannes den Podcast hört und dass das wahrscheinlich dafür verantwortlich ist, dass ich überhaupt männliche Hörer habe. Insofern, ich weiß es nicht. Also wenn hier jemand zuhört und männlich ist, Leute, schreibt mir sehr gerne eine Nachricht. Das würde mich einfach brennend interessieren, ob überhaupt Männer diesen Podcast hören. Finde ich einfach persönlich spannend. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, sehr eindeutig, dass es wahrscheinlich wenige sind. Man kann sich jetzt so fragen, was ist das eigentlich? Woran liegt es? Sind Männer von dem Thema nicht betroffen? Das würde ich jetzt einfach mal vehement verneinen, weil bei den meisten Frauen, nicht bei allen, aber bei vielen oder den meisten Frauen, die von unerfülltem Kinderwunsch betroffen sind, gibt es auch einen dazugehörigen Mann. Also der hängt da ja irgendwie mit dran. Und wenn eine Frau betroffen ist, ist eben oft auch ein Mann mit betroffen. Nicht immer. Wir wissen, es gibt auch Single Moms, es gibt auch homosexuelle Paare, es gibt aber natürlich auch Paare mit zwei Männern, wo dann de facto zwei Männer betroffen sind. Das ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Aber wir können definitiv nicht sagen, Männer sind nicht betroffen. Könnte man sagen, ja, okay, die Männer interessiert es einfach nicht, das Thema. Puh, finde ich eine schwere Aussage. Da gibt es sicher auch einige, gibt es aber auch, denke ich, viele Gegenbeispiele. Ich glaube, man kann jetzt hier anfangen, viele psychologische Theorien aufzustellen, warum man die Männer nicht hört und warum man die männliche Perspektive kaum kennt und warum die nicht geäußert wird. Darum geht es gleich auch in dem Gespräch mit Benedikt noch ein bisschen. Interessanterweise erweckt das ja das Ganze so ein bisschen das Gefühl, als wäre so ein unerfüllter Kinderwunsch und als wäre das Thema Unfruchtbarkeit so ein Frauenproblem. Das finde ich total spannend. Und auch wenn man so an das Klischee denkt, Klischee Kinderwunschbehandlung, ist ja die Frau, die halt zu lang gewartet hat. Also ich nehme jetzt ehrlich gesagt nicht gerne das Wort Schuld im Zusammenhang mit diesem Thema in den Mund. Das ist jetzt extra so ein bisschen überspitzt ausgedrückt, weil einem das ja oft suggeriert wird, dass eben die Frau schuld ist, weil sie eben zu lange gewartet hat. Das heißt, irgendwie der Grund, dass man keine Kinder bekommt, liegt bei der Frau. Und das ist, wie wir wissen, viel, viel zu einseitig betrachtet. Wenn man sich so anschaut, was sind eigentlich die Gründe für Unfruchtbarkeit, kann man sagen, dass es in gleichen Teilen Gründe auf Seiten der Frau sind, auf Seiten des Mannes oder dass beide verantwortlich sind in irgendeiner Hinsicht. Also man kann sagen, dass so ungefähr ein Drittel der Gründe auf weibliche Unfruchtbarkeit zurückzuführen sind. Ein Drittel der Paare ohne Kinder, da besteht eine männliche Unfruchtbarkeit und bei einem Drittel spielen irgendwie Faktoren von beiden zusammen. Es gibt natürlich dann auch immer noch Paare, bei denen es einfach gar nicht klar ist, was der Grund ist. Das sind so ungefähr 10%, kann man sagen. Also wir sehen, es gibt keinen Unterschied zwischen in dem Sinne Verursacher oder Grund für Unfruchtbarkeit. Das heißt, das Phänomen männliche Unfruchtbarkeit existiert eindeutig. Grundsätzlich könnte man jetzt sagen, na gut, irgendwie hat der Mann gewissermaßen eine untergeordnete Rolle in diesem ganzen Prozess, was ich finde dem Ganzen nicht gerecht wird, aber man könnte es so vereinfacht so sagen, der Mann muss halt einfach den Samen dazugeben. Das ist erstmal, klingt das sehr einfach. Jeder, der in so einer Kinderwunschbehandlung war, weiß auch, dass im Endeffekt die Behandlung zu 90% auf Seiten der Frau liegt und der Mann tatsächlich in dem Fall einfach den Samen dazu gibt. Aber dass das nicht immer so einfach ist, darüber werden wir eben gleich reden. Grundsätzlich ist es so, ja, damit ein Mann ein Kind zeugen kann, braucht er A, gute Spermien, und B, die Spermien müssen in der Gebärmutter der Frau ankommen. Das sind quasi die zwei Hauptfaktoren. Das heißt, wenn ein Mann unfruchtbar ist, dann sind entweder die Spermien nicht so, wie sie sein sollen, oder die Spermien kommen nicht in der Gebärmutter der Frau an. Damit man von einem guten Spermiogramm spricht, sind immer drei Faktoren wichtig. Es müssen ausreichend Spermien vorhanden sein, die Spermien müssen beweglich sein und die müssen richtig geformt sein, also nicht deformiert sein. Und da gibt es bestimmte Kennwerte, die festlegen, was sozusagen als bedenklich gilt und was als unbedenklich anzusehen ist. Es kann wirklich ganz verschiedene Gründe geben dafür, dass die Spermien eines Mannes nicht so sind, wie sie sein sollen. Das können Infektionen sein, es kann aber auch angeboren sein, es können Erkrankungen in der Kindheit sein, auch Chemotherapien, es können Umweltfaktoren, Lebensstilfaktoren sein, aber auch das Alter eines Mannes spielt da eine Rolle. Also es sind wirklich unzählige Faktoren. Das zweite ist, dass es sein kann, dass die Spermien nicht dort ankommen, wo sie ankommen sollen. Das kann man sich jetzt verschiedene Szenarien vorstellen, warum das nicht passiert. Also es können zum Beispiel organische Ursachen sein, einfach, dass auch die Samenleiter verklebt sind oder dass die Spermien da nicht durchkommen. Es können natürlich auch Dinge sein wie starke Erektionsstörungen, dass man einfach keinen Samenerguss bekommt. Und es gibt wirklich, es geht jetzt noch viel komplexer und es hat jetzt hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt auch immunologische und hormonelle Störungen beim Mann, die irgendwie mit der Spermienproduktion in Zusammenhang stehen, beziehungsweise auch in Spermien angreifen können und dafür sorgen, dass eben am Ende nicht die Spermien bei der Frau ankommen. So, das war jetzt eine sehr schematische und stark vereinfachte Darstellung davon, welche Rolle eigentlich der Mann bei der ganzen Sache spielt. Ist natürlich wesentlich komplexer und ich würde nie den Mann auch nur auf den Samen reduzieren, weil ganz ehrlich, wenn ich an unsere Beziehung denke, an unsere Jahre hier, die wir mit unserem unerfüllten Kinderwunsch gekämpft haben, hat ein Mann natürlich auch noch eine ganz andere Rolle in der Sache, die auf emotionaler Ebene zu sehen ist und wesentlich komplexer ist. Insofern entschuldigt mir diese Vereinfachung und die Reduktion, aber das ist jetzt einfach eben wirklich aufs rein biologische runtergebrochen gewesen. Halten wir also mal für uns fest, Männer können unfruchtbar sein und zwar gleichermaßen wie Frauen. Das heißt, wenn man als Paar kein Kind bekommt, also wenn man feststellt, es funktioniert nicht, es klappt nicht, sollte eigentlich nicht immer der erste Impuls sein, die Frau geht zum Frauenarzt und lässt sich durchchecken, wie das wahrscheinlich auch bei einem Großteil der Paare der Fall ist, sondern eigentlich müssten beide gleichzeitig den Schritt machen, denn die Ursachen sind eben gleich verteilt und in dem Sinne lässt sich eigentlich nur festhalten, ja, Männer sind auch vom Thema Unfruchtbarkeit betroffen und genau darüber will ich jetzt mit Benedikt sprechen. Ich freue mich, dass ich heute Benedikt Schwan mit hier im Podcast habe. Benedikt Schwan ist Wissenschaftsjournalist und Autor. Was er genau für ein Buch geschrieben hat, darüber werden wir gleich noch ein bisschen im Detail reden. Aber jetzt erstmal, hallo Benedikt.
Hi, hallo Beate.
Hey, ich habe hier immer eigentlich Leute zu Gast, die selber eine Geschichte haben, die irgendwie mit dem Thema Unfruchtbarkeit oder unerfüllter Kinderwunsch im Zusammenhang steht. Und du hast auch so eine Geschichte uns mitgebracht heute.
Ja, und zwar geht es konkret um meine eigene Zeugungsunfähigkeit, also meine eigene männliche Unfruchtbarkeit. Und da habe ich ein Buch zugeschrieben, das heißt Ohne Kind. Das kam vor kurzem raus im Heine Verlag und ist so ein bisschen, glaube ich, das erste persönliche Ding, wo ein Mann irgendwie sich auch mit eigenem Namen dahinter stellt und erzählt, was es heißt, zeugungsunfähig zu sein und was das mit einer Beziehung macht und was das auch mit einem selbst macht als Mann.
Genau, und über dieses Buch bin ich tatsächlich auch auf dich gestoßen, weil ich das Buch nämlich über Instagram gefunden habe und das sehr spannend fand.
Danke.
Ich dachte, vielleicht fangen wir damit an, dass du dich erstmal hier so ein bisschen vorstellst und einfach mal von eurer Geschichte erzählst, bevor wir was noch genaueres zu dem Buch sagen.
Ja, also wir haben sehr spät angefangen zu versuchen, ein Kind zu kriegen. Das war mit ungefähr 35. Das hatte den einfachen Grund, dass wir gute Karrieren hatten. Wir hatten Spaß, wir hatten unsere Freude. Also wir sind dieses Jahr 14 Jahre verheiratet. Und die andere Sache war auch so ein bisschen, dass meine Mutter mich selber in den 70ern mit 35 hatte und das für mich irgendwie immer so ein bisschen so eine Nummer war, wo ich dachte, da geht das noch. Und zu dem Zeitpunkt war ich 35, meine Frau war 34 und dann haben wir probiert. Dann sind die Jahre sehr schnell dann ins Land gegangen und irgendwann waren wir beide Anfang 40 und es hat immer noch nicht geklappt. Wir haben das halt einfach so gemacht und ohne uns da groß Stress zu machen sozusagen. Das Leben lief normal weiter. Und dann kam ich dann mit 41 mal auf die Idee, vielleicht mal zu checken, ob es bei mir ein Problem gibt oder vielleicht auch meine Frau gesundheitlich Probleme hat, schwanger zu werden. Und dann kam raus, das war ziemlich genau, ja, es war genau am 19. Dezember 2016, da kam raus, dass ich zeugungsunfähig bin. Und um mit der ganzen Sache irgendwie umzugehen, um irgendwie das zu verstehen, was das überhaupt heißt. Ich bin als Journalist irgendwie immer so ein bisschen dahinter, Sachen zu kapieren und Fragen zu stellen. Und ich bin dann so ein bisschen irgendwie zu meinem eigenen Objekt der Recherche dann auch geworden. Und ich habe dann überlegt, wie gehe ich damit um, habe dann plötzlich auch festgestellt, dass ich da definitiv nicht der Einzige bin, der das Problem hat und dass es sich im Prinzip um Weltprobleme handelt. Das heißt, die Spermienkonzentration geht in den letzten 50 Jahren ungefähr um die Hälfte zurück oder ist zurückgegangen. Und immer mehr Männer haben das Problem und es redet eben keiner drüber. Und das war so ein bisschen dann die Idee, dann daraus auch ein Buch zu machen, um erstmal den Leuten Tipps zu geben, aber halt auch meine Geschichte natürlich ein bisschen auszuführen. Und es ist parallel aber auch noch eine Reise geworden, um zu gucken, was Vatersein überhaupt bedeutet und auch um die Frage zu beantworten, warum wir so spät Kinder kriegen und uns da auch mehr Probleme machen, als wir eigentlich haben müssten, wenn wir uns früher um das Thema kümmern würden. Und bei uns ist es halt wirklich so, uns ist einfach die Zeit davon gelaufen.
Genau, zu dieser Reise will ich dich gleich auch noch ein bisschen was fragen, aber ich würde noch mal jetzt einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, du bist zeugungsunfähig. Also, was genau bedeutet das und ja, was wurden da für Untersuchungen gemacht? Was hat man rausgefunden?
Also die Diagnose nennt sich Azoospermie. Azoospermie heißt im Prinzip ganz einfach erklärt wenige beziehungsweise gar keine Spermien im Ejakulat. Das heißt, ich habe ganz normal Sex, habe ganz normalen Geschlechtsverkehr, da kommt auch was raus. Nur es befinden sich halt keine Samenzellen im Ejakulat, die dann wiederum eben die Eizelle befruchten könnten. Einen Grund dafür habe ich bisher nicht genannt bekommen. Also ich bin in verschiedenen Studien, Untersuchungen. Wahrscheinlich ist es vererbt. Also das ist jetzt nichts, wo es dann physiologische Gründe geben würde, obwohl es natürlich auch physiologische Gründe für Unfruchtbarkeit beim Mann gibt. Aber das ist bei mir alles abgecheckt worden. Also mein Testosteron ist okay, die anderen Werte sind okay, bis auf eben den Wert, dass man sieht, der Körper versucht, Samenzellen zu erzeugen und das funktioniert einfach nicht. Das kann man schon nachweisen. Aber sonst ist physiologisch alles okay. Und es gibt so verschiedene Möglichkeiten, was man theoretisch noch machen könnte. Man könnte schauen, ob sich im Hoden Samenzellen befinden in verschiedenen Varianten der Entwicklung. Die sind dann möglicherweise noch nicht ausentwickelt, aber man kann dann versuchen, die zu entnehmen und dann eine ICSI zu machen. Das ist durchaus machbar. Was wir aber dann letztlich nicht gemacht haben, aus dem einfachen Grund, dass wir zu alt waren und uns das nicht nochmal antun wollten. Also wir wären dann beide eben über 40 schon gewesen und ich wollte meiner Frau das auch nicht zumuten und deswegen haben wir das dann nicht gemacht. Aber letztlich ist es halt, wie gesagt, die Azoospermie und das bedeutet keine Samenzellen im Ejakulat. Und ja, und da hat man dann den Salat sozusagen.
Ja, ich fand es gerade total beeindruckend, dass du dich genau an dieses Datum erinnern kannst. Also,
Ja,
dass du gesagt hast, 19. Dezember, genau.
das liegt leider auch daran, dass das der Tag von den Terroranschlägen am Breitscheidplatz in Berlin war. Und das hat sich so ein bisschen bei mir irgendwie dadurch im Kopf irgendwie festgebrannt. Wobei, also es war ganz lustig, ich konnte mich immer an diesen Termin erinnern und dann habe ich in den Kalender geguckt und dann stellte sich raus, dass es ja genau dieser Tag auch war. Und es war auch so, weil ich auch noch weiß, wie abends mich meine Frau angerufen hat. Die war irgendwie über 1000 Kilometer weg zu dem Zeitpunkt. und dann irgendwie gefragt hat, wo bist du gerade, weil eben die Anschläge waren. Und ich weiß halt auch noch ganz genau, wie ich es ihr dann kommuniziert habe. Und es war echt ein harter Tag.
Wie war das denn für dich? Also man wird dann mit so einer Diagnose konfrontiert, mit der man ja eigentlich nicht rechnet. Damit rechnet man ja nicht.
Ja, genau.
Und das haut einen ja erstmal ganz schön auch um.
Also es war halt irgendwie eine Nummer, wo ich irgendwie einfach so dachte, das kann eigentlich nicht sein, das bin nicht ich. Also es ist so ein bisschen, glaube ich, kann man vielleicht vergleichen, wobei es natürlich auch noch schlimmer ist, aber wie eine Krebsdiagnose oder sowas oder wie wenn einem jemand irgendwie sagt, du hast das und das und man kann das erstmal gar nicht glauben. Also das, man spaltet das immer so von sich irgendwie selber dann auch ein bisschen ab. Bevor man dann wirklich realisiert, das bin ich irgendwie. Und in dem Fall war das halt auch so. Und ich meine, es war reiner Zufall, dass ich quasi damit angefangen habe, obwohl wir auch so ein bisschen dachten, ja, vielleicht bin ich es ja oder so. Und nachher kam dann halt raus, meine Frau hatte zu dem Zeitpunkt mit den Untersuchungen, die wir da gemacht haben, also auch eine ausreichende Anzahl von Eiern. Das heißt, bei ihr wäre das Problem wahrscheinlich geringer gewesen, obwohl wir uns, wie gesagt, dem Prozess dann nicht mehr unterzogen haben nachher. Aber es ist schon so eine Sache, wo man sich irgendwie fragt, wer bin ich jetzt eigentlich? Weil Zeugungsfähigkeit gehört natürlich zum Mannsein irgendwie auch dazu, selbst wenn man das ewig verschoben hat.
Du sagst es jetzt ja schon, für dich ist es auch so ein bisschen, es hat wahrscheinlich so ein bisschen dein Selbstbild durcheinander gebracht.
Ja, also irgendwie schon. Also es ist halt so, ich meine, ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin dieses Jahr 14 Jahre glücklich verheiratet und ich bin jetzt irgendwie nicht auf der Pirsch oder so, dass ich jetzt irgendwie ein komisches Gefühl hätte, wenn ich Frauen anspreche oder sowas. Aber es ist natürlich absolut Teil des Mannseins, irgendwie zeugungsunfähig. Vielleicht wird es bald Teil des Mannseins, wenn wir nicht aufpassen. Es ist gut möglich. Aber es gehört einfach dazu, zeugen zu können. Ja, und man stellt sich natürlich schon die Frage, sehen mich jetzt Frauen irgendwie anders oder so? Ja, also weil das ja so auch der Zweck des Mannes in irgendeiner Form ist, so archaisch das irgendwie auch klingt. Und ja, klar, absolut. Also und ich meine, ich bin jetzt in der Großstadt, aber wenn ich irgendwie auf dem Dorf wäre oder so und das spricht sich dann rum, ich kann mir schon vorstellen, dass Männer das nicht wollen, dass das andere wissen, weil irgendwie die denken dann irgendwie, der ist auch noch impotent oder sowas. Wobei ja Azoospermie oder halt eine Zeugungsunfähigkeit ganz, ganz selten was mit Impotenz zu tun hat. Also man hat ganz normal Sex, aber man kann halt keine Kinder zeugen. Das ist halt alles.
Ja. Wie hat denn da deine Frau drauf reagiert? Du hast jetzt gerade schon gesagt, die war gar nicht da. Du hast sie dann angerufen.
Ja, das war jetzt nicht irgendwie von ihr böse gemeint oder so, sondern das hatte einfach berufliche Gründe. Also man muss dazu sagen, wir sind so ein bisschen auch im Pendeln damals gewesen und dementsprechend manchmal waren wir in Berlin, manchmal in Skandinavien und das hat sich halt einfach so ergeben. Und da ich da jetzt irgendwie keine kompletten irgendwie Probleme mit hatte, mal alleine zu gehen, ich hätte auch auf sie warten können, aber ich dachte, machst du das mal, weil ich meine so, es war super komisch, ich beschreibe das auch im Buch, wie sich das anfühlt, so eine Samenprobe abzugeben, aber irgendwie, da habe ich dann gedacht, bist du Mann, machst du einfach mal. Und ich war halt da morgens und nachmittags war dann halt schon die Diagnose und ja, also wie gesagt, also ich mache ihr das überhaupt nicht zum Vorwurf, dass sie da nicht da war. Also das war total abgesprochen. Aber sie hat mich halt auch sofort aufgefangen. Und es war halt irgendwie schon so, dass ich das nicht alleine durchstehen musste, obwohl ich halt physisch dann wirklich alleine war. Ich habe sie halt angerufen und sie hat mich dann sofort bestärkt und gesagt, wir machen alles, was man machen muss, damit wir es irgendwie doch auf die Reihe kriegen. Und zu dem damaligen Zeitpunkt hat man uns halt dann auch verschiedene Vorschläge halt gemacht, diese sogenannte These, wo halt dann Spermien aus dem Hoden entnommen werden, das hätte man machen können. Aber ich habe mich dann halt auch weiter informiert und das Ding ist halt, was ich halt auch bei dir total, ja, also wovor ich unfassbaren Respekt habe, also was ihr durchgemacht habt im Rahmen eurer Kinderwunschbehandlung, ich weiß nicht, vielleicht waren wir da auch ein bisschen zu feige zu, also dieses Auf und Ab, das es da immer so gibt, ne? Immer Hoffnung und ich meine Auf und Ab nicht nur durch die Hormone, die man gespritzt kriegt, sondern halt auch einfach, manchmal klappt es vielleicht, manchmal nicht. Also dieses Hin und Her, das haben wir uns irgendwie dann doch erspart, ne? Aber ich habe eine sehr stabile Beziehung, ich habe eine sehr glückliche Beziehung, wir sind die besten Freunde und wir können über alles auch und miteinander reden. Und das war halt schon eine ideale Basis, auch mit so einem Problem irgendwie umzugehen. Und es war irgendwie nie die Frage, dass sie mich deswegen verlässt oder so, was ja auch vorkommen kann. Wobei ich also in letzter Zeit auch häufiger höre, dass halt Beziehungen auch durchaus gestärkt aus so einer Sache hervorgehen können, weil man halt eben noch so ein kleines weiteres Teil irgendwie der Schicksalsgemeinschaft halt zusammen irgendwie geworden ist und das auch bewältigt hat. Also man wird da durchaus stärker. Also,
definitiv, aber
wenn, wenn eine Beziehung natürlich vorher nicht so doll war, ist es natürlich schon so, dann tun sich da vielleicht dann die Gräben dann auch auf. Aber wenn es eine gute Beziehung war, wird die dadurch, glaube ich, auch eher gestärkt.
Ja, man wird ja auch, also meine Erfahrung ist, man muss sich ja auch irgendwie mehr mit sich selbst und mit sich als Paar auseinandersetzen. Man wird ja mit Dingen konfrontiert, mit denen andere gar nicht konfrontiert werden.
Ja, absolut. Also es ist, man wird quasi Teil irgendwie einer neuen, weiß ich nicht, neuen Sekte oder so. Oder so. Also man begibt sich plötzlich in Welten, die man nie gekannt hat. Also von angefangen schon von den Begrifflichkeiten, die man da irgendwie an den Kopf geworfen bekommt. Ne? Also, und das ist halt das Fiese an der Sache, weil es eine Geschichte ist, die eigentlich funktionieren sollte, die normal sein sollte, die zum Leben dazugehört. Natürlich gab es immer Fehlgeburten und es gab immer Schwangerschaften, die Probleme mal bereitet haben und so. Aber das Problem heute ist halt, dass immer mehr Leute einfach mit dieser Geschichte konfrontiert werden, weil wir irgendeinen Mist gebaut haben. Also wir wissen halt nie wirklich genau, was da konkret passiert. Also es gibt ja verschiedenste Erklärmodelle, aber da wird einfach auch viel zu wenig geforscht. Also das sagen auch Forscher selber. Und es wird viel zu wenig investiert. Dabei ist es halt wirklich letztlich die Sache, worum es bei uns geht, nämlich dass die Gesellschaft halt erhalten wird. Wenn wir uns nicht mehr fortpflanzen können, war es das mit der Gesellschaft. Und deswegen finde ich das halt auch wirklich problematisch, dass die Politik sich da kaum kümmert. Ja, das ist echt schlimm.
Ja, du sprichst es jetzt gerade schon so schön an, so die Gesellschaft und wie die damit umgeht. Vielleicht ist das jetzt eine ganz schöne Überleitung, um so zu deinem Buch überzuleiten. Und zwar hast du ja, das kann ich jetzt ja, hast du jetzt ja auch schon selber gesagt, ich nehme es vorweg nochmal, du hast ein Buch geschrieben, du hast so deine Diagnose als Anlass genommen. Das Buch heißt Ohne Kind. Und das Buch, was ich daran so spannend fand, du kannst gleich ja selber nochmal sagen, um was es dir so ging. Es geht nicht nur um deine eigene Geschichte, sondern es geht irgendwie darum, was eigentlich in unserer Gesellschaft passiert und welche Rolle überhaupt Kinder spielen und Kinder bekommen und auch ja, dieses Phänomen Unfruchtbarkeit, welches, ja, welche Rolle das spielt.
Ja, also ich habe selber irgendwie so gedacht, ich meine, wer bin ich? Ich bin jetzt nicht besonders spannend. Ich meine, ich schreibe irgendwie Texte über das neueste iPhone oder so. Deswegen dachte ich mir irgendwie, klar, meine Geschichte kann natürlich interessant sein, um auch, dass sich Leute vielleicht damit identifizieren können, sehen können, sie sind nicht allein. Und das habe ich definitiv jetzt auch gespürt mit den Reaktionen auf das Buch. Also gerade auch von Männern, die vorher nichts dazu gesagt haben, sozusagen, wo ich es gar nicht wusste, dass sie selber ein Problem mit Unfruchtbarkeit haben. Aber die Idee war dann auch so ein bisschen so weiterzugehen. Also erstmal ist es auch ein Versuch, halt auch ein Ratgeber zu sein. Also die Möglichkeiten, die man hat. Ich bin in der ganzen Welt auch rumgereist und habe mit Experten geredet zur männlichen Unfruchtbarkeit. Habe dann auch festgestellt, wie groß die Thematik mittlerweile ist. Also Männer haben immer mehr Probleme, normal zu zeugen. Das hat die verschiedensten Gründe. Umwelt könnte einer sein, chemische Revolution, solche Geschichten. Aber wir wissen definitiv nicht, was da konkret passiert. Aber dann hat mich natürlich auch noch interessiert, warum ich konkret mit diesem Kinderwunsch in Anführungszeichen so lange schwanger gegangen bin. Also warum habe ich irgendwie mir so große Sorgen gemacht und dann immer das verschoben irgendwie auch. Also einerseits war es natürlich bequem, keine Kinder zu haben. Es ist definitiv einfacher zu leben in irgendeiner Form, aber es ist natürlich wesentlich weniger reichhaltig zu leben, meiner Meinung nach. Aber bei mir war es halt auch irgendwie so ein bisschen irgendwie mit dieser Angst verbunden, mache ich alles richtig? Und das geht ja vielen Eltern heutzutage so, weil der Druck irgendwie gerade in Großstadtmilieus sehr, sehr groß ist, irgendwie das Beste auch immer für das Kind rauszuholen, was natürlich auch toll ist. Aber frühere Generationen, die haben einfach Kinder bekommen und die waren halt Teil des Lebens. Und ich plädiere so ein bisschen dazu, dass man zu dieser Sache auch wieder zurückkommt, was natürlich auch dazu führen sollte, dass wir Kinder halt auch viel, viel stärker wieder annehmen, also als Teil des Lebens, auch was Karriere und so weiter anbetrifft. Ich kenne das aus Skandinavien, wo die Leute wirklich intensiv irgendwie auch für ihre Kinder da sein können. Also die gehen halt einfach mal von der Arbeit weg, wenn das Kind krank ist, und alle kapieren das und niemand guckt böse. Und das sind so Sachen, die wir hier irgendwie wirklich in Deutschland auch absolut wieder brauchen. Wir brauchen auch wieder eine Situation, wo Leute auch junge Kinder kriegen können, ohne irgendwie dann am Hungertuch nachher nagen zu müssen. Viele, viele Probleme mit Kinderkriegen haben damit schlicht und ergreifend zu tun, dass wir zu spät Kinder kriegen. Das betrifft nicht nur die Frau, sondern auch den Mann. Natürlich gibt es Fälle wie bei dir, dass es halt einfach auch so früh Probleme gibt, was natürlich furchtbar ist. Und ich finde das total, also das ist quasi, du machst alles richtig, aber dann klappt es halt doch nicht. Deswegen müssen wir da definitiv mehr forschen. Aber wie gesagt, die Gesellschaft ist irgendwie, sie tut so, als wäre sie kinderfreundlich, ist es aber eigentlich nicht. Und das versuche ich mit dem Buch auch so ein bisschen auch darzustellen. Und ich habe halt versucht, auch so rauszukriegen, was Vatersein auch bedeutet. Ich habe irgendwie mir Japan angeguckt, wo immer mehr Menschen einfach sich entscheiden, überhaupt keine Kinder zu kriegen. Die Gesellschaft schrumpft von oben und von unten sozusagen. Und ich habe aber auch in Kanada mit einem sehr faszinierenden, wenn auch sehr kontroversen Mormonenprediger reden können, der wahrscheinlich die meisten Kinder Nordamerikas hat, nämlich mittlerweile 150, um dann irgendwie mal zu hören, wie es irgendwie ist, ich hier mit meinen 0 Kindern, er hier mit den 150, wie geht der damit um? Das war sehr interessant und spannend. Das heißt also, ich versuche so ein bisschen irgendwie auch in Erfahrung zu bringen, warum wir in diese Situation geraten sind, in diese Situation der Unfruchtbarkeit, weil es ist eben definitiv eine Sache, die ist auch menschgemacht und wir müssen da dringend was gegen tun und wir müssen vor allem auch die Politik wachrütteln, weil es gibt sehr, sehr viele Männer und natürlich auch sehr, sehr viele Frauen, aber die Frauen fangen wenigstens jetzt damit an, darüber auch offen zu reden, wie du das machst, was ich ganz toll finde. Aber Männer reden da überhaupt nicht drüber bislang, also in der Öffentlichkeit quasi gar nicht. Also man kann irgendwie, ich kenne irgendwie einen prominenten Wim Wenders, den berühmten Regisseur, der ist zeugungsunfähig, weil er Mumps hatte als Kind. Von dem ist das bekannt, aber von vielen anderen Männern ist das einfach nicht bekannt. Und ich verstehe nicht, warum wir nicht da offen drüber reden können, weil es halt immer mehr betrifft.
Hast du denn eine Idee, das wäre nämlich auch eine Frage an dich, hast du eine Idee, warum Männer so wenig darüber reden?
Also so richtig verstanden habe ich es ehrlich gesagt nicht, weil dieses alte Klischee vom Mann, der irgendwie keine Emotionen zulässt und irgendwie sich nicht mitteilen kann, ich finde, das gehört irgendwie absolut in die Mottenkiste. Aber vielleicht ist es in der Tat so, dass man irgendwie erstmal versucht, so vor sich selber hinzuleiden und weil es halt einfach ein gesellschaftliches Stigma ist, also selbst in unserer heutigen Gesellschaft. Aber ich kann den betroffenen Männern da einfach nur zurufen, ihr seid da nicht allein und es werden immer mehr und organisiert euch und guckt, dass da was passiert, weil man kann da was machen. Ich meine, die Versorgung beim Mann ist halt einfach auch ganz, ganz schlecht. Also es ist so, dass sich Kinderwunschzentren vor allem eben an die Frau wenden, was, wie gesagt, in der Medizin relativ ungewöhnlich ist, weil viele andere Arten der Medizin, da guckt man meistens direkt irgendwie auf den Mann, vom Herzinfarkt über Krebs, über sonst was. Die Forschung guckt da total viel auf den Mann leider. Aber in dem Fall ist es halt nicht so. Aber Da muss einfach mal geguckt werden, was sind da tatsächlich die Gründe. Da müssen wirklich Milliarden in die Forschung fließen, weil es letztlich um den Erhalt unserer Gesellschaft geht. Und das betrifft alle westlichen Länder, wahrscheinlich mittlerweile auch die Länder der Dritten Welt, obwohl es da natürlich noch einen Überhang gibt. Aber man redet ja viel von Überbevölkerung, die ist in der Tat da, aber die betrifft eben nicht die Industrieländer. Da ist es eher so, dass es immer geringer wird mit dem Nachwuchs und wir wissen in vielen Fällen nicht genau, warum das so ist, was es da für medizinische Gründe gibt. Aber um zurückzukommen zum Mann, ich bin mir selber, wie gesagt, nicht sicher. Vielleicht muss irgendwie einfach einer mal anfangen, irgendwie da was zu sagen. Das versuche ich halt auch mit dem Buch und vielleicht geht's dann. Das wäre gut.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Schritt, finde ich. Und ist tatsächlich auch für die, ich glaube, auch für die betroffenen Frauen ist es auch mal spannend, so die Männerseite zu hören, weil man kennt ja sonst auch nur die Perspektive des eigenen Partners.
Ja, und ich hoffe, der ist halt zumindest ehrlich, aber davon gehen wir mal aus. Also ich meine, es gibt ja auch Männer, die durchaus jetzt mittlerweile irgendwie auf dem Instagram-Profil irgendwie von der Frau, die jetzt mit dem Kinderwunsch sich irgendwie in der belastenden Situation ist, sich da auch mal zu Wort meldet. Also es fängt so langsam an, glaube ich. Also vielleicht muss man den Männern da auch noch so ein bisschen Zeit lassen irgendwie, aber Ich weiß es nicht. Es ist ja, gibt ja auch irgendwie immer die Frage, geht man jetzt zum Psychologen, redet mal darüber, dass man zum Psychologen geht. Also ich gehe zu einem, ich habe da überhaupt kein Problem, drüber zu reden. Ich finde das eine wunderbare Einrichtung, dass das so existiert. Ich versuche auch im Buch ein bisschen zu erläutern, was es da für Möglichkeiten gibt. Vielleicht sind es so bestimmte Sachen, da muss man irgendwie einfach gucken, dass das vielleicht gesellschaftlich ein bisschen normalisiert wird.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja auch bei einer Psychotherapeutin bei uns im Kinderwunschzentrum angelaufen und die hat mir vor kurzem erzählt, dass in all den Jahren, in denen sie da arbeitet, ein einziger Mann zu ihr gekommen ist.
Ja, das ist schade. Also es ist echt, weil es hilft. Es hilft wirklich. Also es ist echt hilfreich, mit einer weiteren fremden Person auch mal drüber zu reden und auch so eine andere Perspektive zu bekommen.
Ja, also da scheint es auf jeden Fall noch viele Hürden, so unsichtbare Hürden zu geben.
Ja. Wobei ich, wie gesagt, glaube, also es gibt einerseits das Klischee, dass Männer irgendwie da mit Emotionen da nicht so richtig umgehen können. Teilweise stimmt das sicher, aber ja, also wir sollten uns da einfach mal locker machen. Das wird schon, glaube ich.
Du redest jetzt ja sehr offen und auch so sehr, ich würde sagen, so, das ist jetzt sehr viel so theoretisch über dieses Thema gerade erzählt. Hat dir das denn alles, deine Recherche, hat dir das auch so bei der Auseinandersetzung mit deiner eigenen Diagnose geholfen?
Ja, also im Prinzip war das ja so ein bisschen der Plan. es ist irgendwie so eine groß angelegte Aktion, irgendwie mein eigenes Trauma zu bewältigen, wo ich ganz, ganz viele Leute irgendwie mit ins Boot geholt habe, sozusagen. Also inklusive meinem Verlag, meiner Lektorin und allen anderen, die an dem Projekt beteiligt sind. Aber faktisch heißt es ein bisschen irgendwie schon, dass ich weiß viel mehr, aber das Grundproblem ist natürlich nicht erledigt. Also ich sage immer, wenn man zeugungsunfähig ist, ist es so ein bisschen so, wie wenn jemand gestorben ist. Das ist eine Sache, die ist ein Fakt, die ist Realität und die geht nicht weg. Und ich habe selber im Zusammenhang mit dem möglichen operativen Verfahren, also als schon ein bisschen bei uns klar war, dass wir das nicht machen, habe ich echt überlegt, ob ich mal einfach so eine These oder eine M-These, das ist die fortgeschrittene Version, also wo versucht wird, Spermien aus dem Hoden zu entnehmen, das einfach zu machen, um dann zu wissen, ob da welche drin sind, um dann quasi für mich selber dann so ein bisschen da den Abschluss irgendwie zu finden. Aber dann hat mir irgendwie die Ärztin dann gesagt, irgendwie, also jetzt nicht so direkt, aber ob ich irgendwie einen Vollschuss habe, also weil das ist eine nicht geringe Operation, sowas, ne? Vollnarkose und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, was ich total toll finde, ist halt das Feedback, was ich aufs Buch bekommen habe, auch von betroffenen Männern, wo ich jetzt auch ein bisschen mehr Ratgeber auch sein kann, weil die mir da vorher einfach nicht von erzählt haben. Und jetzt kommen sie so ein bisschen irgendwie aus dem Busch und mir macht das auch Spaß, da irgendwie mein Wissen dann auch da zu teilen. Aber die Trauer und das Wissen, dass ich keine Kinder haben werde, ist halt immer noch da, definitiv. Also keine biologischen Kinder. Es gibt natürlich noch diverse andere Möglichkeiten. Aber ist es irgendwie so, ich weiß nicht, ob es eine männliche Sache ist, aber ich denke, es ist definitiv auch eine weibliche. Man hätte natürlich schon gerne eigene Kinder. Also gerade um zu wissen, wie das irgendwie dann, wie werden diese Kinder? Also wir hätten es echt toll gefunden zu sehen, wie die Kinder, die Kombination aus mir und meiner Frau, wie das geworden wäre. Ja, also das wäre, also das ist irgendwie, diese Weitergabe seines Selbst ist irgendwie eine wunderbare Sache von der Natur auch, glaube ich.
Ja, also dass das ein Trauerprozess ist, das würde ich jetzt einfach so unterschreiben. Also ja. Es sind ja auch Vorstellungen und man muss ja auch sagen, es sind ja auch so Vorstellungen, die gehören ja irgendwie auch so zum Mann und Frau sein dazu. Also
Ja, definitiv. Also es ist Teil des Lebens irgendwie. Auch wenn wir das immer weiter zurückdrängen und immer später und Social Freezing hier und Xi da, ne? Also das ist, oder Spermien einfrieren da, das hätte besser gepasst. Aber es ist Teil unserer Natur und wir sollten, ich denke, wenn wir es können, sollten wir es auch machen. Also das ist so ein bisschen so der Aufruf. Ich will niemandem irgendwie in seine Lebensplanung reinfuschen, aber wenn man irgendwie in einer guten Beziehung lebt, man gesund ist, warum sollte man das mit Kindern nicht versuchen? Also es wäre natürlich schön, wenn der Staat einen da wirklich adäquat unterstützt. Und wir haben halt früher uns ein bisschen weniger Gedanken darüber gemacht. Es war irgendwie einfacher. Es war einfach Teil des Lebens und ich denke, da müssten wir wieder zurück.
Wie ist es denn für dich, jetzt hast du dieses Buch veröffentlicht und jetzt wirst du überall auf deine Diagnose angesprochen oder du wirst damit jetzt ja ständig konfrontiert, dass du unfruchtbar bist. Wie ist das, wenn man da jetzt immer drüber spricht?
Naja, also man gewöhnt sich natürlich eine gewisse Professionalität auch an. Also weil das liegt natürlich auch an meinem Beruf, weil ich halt immer in Medien irgendwie arbeite, mein ganzes Berufsleben lang und auch viel Hörfunk gemacht habe und so. Es ist schon merkwürdig, wobei ich auch sagen muss, ist es jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie jemand auf der Straße irgendwie auf mich zeigt und sagt, haha, der ist zeugnisunfähig oder so. Im Gegenteil, also es ist eher eine positive Reaktion. Also auch von Frauen oder so, wo man als Mann, glaube ich, irgendwie auch die meiste Angst irgendwie davor hat, als nicht kompletter Mann irgendwie zu gelten. Aber es ist schon ein merkwürdiger Zustand. Es ist halt halt der Prozess. Ich meine, ich habe mich dafür dann entschieden. Also was halt irgendwie mir wehtut, ist halt, meine Frau wird halt dadurch auch jetzt wieder mit der ganzen Geschichte irgendwie konfrontiert. Das tut mir dann wieder weh, weil das vielleicht die ein oder andere Wunde auch in der Form aufreißt, dass sie halt sieht, wie ich darunter leide und damit wieder konfrontiert wird und sie dann irgendwie einfach irgendwie mir dann helfen will. Und dann sage ich ihr dann, ja, ich komme damit klar, es geht schon und so. Aber es ist halt für sie auch wieder hart und das ist halt doof. Aber wenn man sich auf sowas einlässt, muss man das irgendwie, glaube ich, dann auch wissen.
Hast du denn jemals irgendwie negative Erfahrungen gemacht? Also auch jetzt so aus dem Umfeld? Also wurde das jemals irgendwie kommentiert, negativ?
Also wir haben jetzt nicht so eine Familie, wo wir irgendwie immer böse angeguckt worden wären, dass wir jetzt keine Kinder haben oder so. Aber meine Eltern hätten sich sicher sehr gefreut. Aber ich bin auch in meiner Familie, insbesondere bei meinem Vater, wirklich auch aufgefangen worden. Also da habe ich großes Glück gehabt, würde ich sagen. Und was jetzt so ein bisschen irgendwie ganz interessant ist, sind so die Teilreaktionen auf das Buch. Also dass man halt ich habe für mich selber irgendwie festgestellt und für meine Frau insbesondere natürlich auch, dass eine Samenspende für uns nicht in Frage kommt, ne? Und jetzt ist es so ein bisschen so, dass Leute, die das gemacht haben, dann irgendwie so das Gefühl haben, ich stelle das vielleicht zu negativ dar, aber so meine ich das gar nicht. Also es ist einfach nur eine Entscheidung für mich selber. Ich finde es toll, dass es die Möglichkeit gibt, wenn es in einer Beziehung nicht möglich ist, dass der Mann quasi seinen Samen geben kann, dass man halt die Möglichkeit hat, eine Samenbank zu kriegen und dann doch die Möglichkeit noch hat, eine Familie zu gründen. Ich finde das toll und ich finde es auch natürlich insbesondere in Bezug auf lesbische und schwule Paare. Schwule Paare ist nochmal was anderes, aber dass diese Möglichkeit besteht, finde ich total super und toll. Nur es war halt einfach für uns eine Entscheidung, dass wir das nicht machen wollten, weil wir wollten halt immer eigene Kinder haben. Das ist vielleicht so eine Sache, wo ich so ein bisschen irgendwie den Leuten das so ein bisschen erklären muss. Aber sonst war es wirklich positiv. Ich hoffe halt, das ist so ein bisschen so meine Angst bei der ganzen Nummer, ich will halt nicht, dass die Sache versandet. Also ich hätte schon gerne, dass sich die Politik dafür interessiert und dass da richtig was passiert, weil wir haben da wirklich einen Forschungsnotstand an der Hand. Ja? Also da werden eher Unis und Institute geschlossen als neu eröffnet. Und das ist ein Riesenproblem, weil uns das irgendwann total auf die Füße fällt, dass wir Männer und Frauen haben, die keine Kinder mehr kriegen können. Und wir haben keine Alternative bis auf Kinderwunschzentren, wo wir wissen, dass die Chance immer weiter sinkt. Ne? Also das ist halt einfach, und wir müssen da was tun, definitiv. Also was wir jetzt machen, ist, wir benutzen irgendwie eine Krücke. Und das finde ich schlimm, weil wir schon vorher eingreifen müssten.
Vor allem ja, was man ja auch nicht vergessen darf bei der Behandlung selber, die ist ja auch einfach teuer. Und das schafft ja meines Erachtens eine große soziale Ungleichheit.
Absolut.
Wenn nur privilegierte Leute ins Kinderwunschzentrum gehen können.
Also das sehe ich genauso und ich finde es auch unfassbar, dass dieser Staat beispielsweise mittlerweile nur noch 3 Behandlungen und davon die Hälfte zahlt. Ich sage das ganz deutlich, das haben wir SPD und Grünen zu verdanken. Die Entscheidung ist 2003 gefallen und 2004 am 1. Januar trat sie in Kraft. Und seitdem ist das so. Und man kann sich die Kurve angucken, also der Kinderwunschbehandlung, die ist natürlich dann gleich in den Keller. Weil wer hat irgendwie die paar tausend Euro bis über 10.000, 15.000, ich weiß nicht, was du jetzt zum Beispiel ausgegeben hast, im Keller einfach rumliegen und hat die und kann das machen. Und ich finde, also eine zentrale Aufgabe des Staates und eine zentrale Aufgabe der Daseinsfürsorge ist es, dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft weiter existieren kann. Und das kann sie eben nur dadurch, dass wir Kinder in die Welt setzen. Und ich finde das absolut unmöglich.
Ja. Wie ist es denn jetzt, also du meintest schon so, jetzt kommt so, manchmal kommen jetzt so Kommentare vielleicht von Leuten, die selber auch in der Behandlung stecken. Mhm. Also ich finde ja immer so, einer der Kommentare, mit dem man immer konfrontiert wird, ist dieses, ja, dann adoptiert ihr doch einfach.
Ja.
Also, hast du sicher auch schon gehört, oder?
Absolut.
Ich gebe jetzt den Kommentar sozusagen ein bisschen weiter. Wie geht es denn bei euch weiter?
Ja, also die Sache mit der Adoption, das verstehen viele Leute nicht. Also bei einer Adoption geht es um das Kind. Ja, und es geht nicht um ein Paar mit einem unerfüllten Kinderwunsch. Ja. Das ist das Erste, was eine gute Adoptionsvermittlung einem Paar erzählt. Ja. Also man muss erstmal den unerfüllten Kinderwunsch begraben haben. Also alle medizinischen Behandlungen müssen abgeschlossen sein, am besten halt auch noch psychologisch, wobei das natürlich niemals gehen wird. Aber und es geht um das Kind. Ja. Es geht darum, dass ein Kind eine vernünftige Familie bekommt. Nicht, dass ein Kinderwunschpaar jetzt irgendwie diese vernünftige Familie nicht sein wird, aber es ist halt, finde ich, ziemlich schlimm, wenn man quasi so ein adoptiertes Kind dann so ein bisschen zu so einer Krücke irgendwie machen würde. Deswegen muss man das bewältigt haben. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Das ist so ein bisschen Punkt 1. Aber Punkt 2 ist, glaube ich, auch, dass man darauf auch vorbereitet sein muss. Also das ist kein einfacher Job, je nachdem, aus welchen Verhältnissen so ein Kind kommt. Man muss dazu bereit sein, man muss sich da schulen lassen. Und es ist auch gar nicht so einfach, Adoptionseltern zu werden. Und bei uns ist so ein bisschen der Stand, dass wir wahrscheinlich erst mal gucken würden, ob man irgendwie vielleicht eine Pflegschaft übernimmt, also sich da so langsam rantastet. Also wir sind so ein bisschen jetzt gerade in dem Prozess, dass wir gucken, dass wir da mal Kurse besuchen, um uns da mal zu informieren, um zu gucken, dass das zu uns passt. Aber wir sind da ganz, ganz, ganz am Anfang. Ich sage selber im Buch, dass ich eigentlich Adoption für mich so ein bisschen neben der Samenspende ausgeschlossen habe. Mittlerweile hat sich so ein bisschen geändert, weil ich gerne irgendwie doch meine Vaterseite auch irgendwie ausleben würde. Also ich habe Nichten und Neffen, ich habe ein Patenkind und ich bin total gerne mit denen irgendwie zusammen und erkläre denen Sachen und das finde ich total toll und das fehlt mir irgendwie und ich muss irgendwie so ein Outlet dafür finden, dass ich irgendwie da so ein bisschen meine Vaterseite auch irgendwie vielleicht auch ein bisschen ausnutze. Aber da sind wir noch am Anfang. Aber es ist ganz wichtig, die Leute müssen verstehen, dass eine Adoption nochmal ein ganz anderer Stiefel ist als eine Kinderwunschbehandlung. Es ist eine ganz andere Sache, darauf muss man sich einlassen und es ist definitiv keine Krücke.
Ja, das finde ich auch immer wichtig. Es ist nicht ein Ausweg aus dem Problem, sondern es ist ein ganz anderer Weg.
Ja, das ist das Ding. Und es ist mit ganz neuen Problemen natürlich auch verbunden, mit ganz neuen Freuden definitiv natürlich auch. Aber das eine hat mit dem anderen erstmal gar nichts zu tun.
Genau. Das ist gut auf den Punkt gebracht. Was würdest du denn jetzt so sagen aus deinem Erfahrungsschatz oder so aus deinen Erfahrungen der letzten Jahren? Was würdest du jetzt Männern raten, die in so einer Situation sind, wie du vor 4 Jahren warst?
Also meine Situation setzt sich ja auch so ein bisschen fort. Also das ist ganz lustig. Ich habe quasi für das Buch dann auch nochmal mich komplett bei einem sehr renommierten Kinderwunschzentrum auch durchchecken lassen, das auf Männer auch spezialisiert ist. Da gibt es nicht so viele. Das ist in Münster bei der Professorin Kliesch. Das ist ein ganz tolles Ding. Ich kriege da kein Geld für. Ich finde die einfach nur super, weil ich mich da richtig gut aufgehoben gefühlt habe, was vorher nur Teil der Fall war. Liegt auch ein bisschen daran, dass in den meisten Kinderwunschzentren halt nur Gynäkologen rumrennen, weil das deren Hauptjob ist quasi. Und die holen dann halt Urologen, Andrologen. Andrologen sind die Fortpflanzungsmediziner bei den Männern einfach nur dazu. Mein erster Rat wäre definitiv, weitere Meinungen einzuholen. Bei einem Azoospermenmann gehört natürlich dazu, dass man mehrere Samenproben abgibt. Bei mir, ich dachte immer, es wären 3, aber es waren sogar 4 insgesamt. Also ich habe irgendwie einige Monate später nochmal eine Samenprobe abgegeben. Da kam nichts raus, also keine Spermien im Ejakulat. Und dann habe ich eine längere Phase gemacht, wo ich viel Sport gemacht habe, wo ich stark abgenommen habe, also versucht habe, sozusagen meinen Körper dann irgendwie in Schuss zu bringen. Dachte ich so. Und dann ist da nochmal was passiert und zum letzten Mal bin ich dann nochmal untersucht worden, kurz bevor das Buch rauskam, und das ist dann auch im Buch noch behandelt. Ganz wichtig ist, sich zu informieren, welche Möglichkeiten es gibt. Also viele Männer wissen zum Beispiel nicht, dass Samenproben nur probeweise sozusagen analysiert werden. Also das heißt, es wird nicht das gesamte Ejakulat analysiert, sondern immer nur ein Teil. Und man muss da spezifisch dazu sagen, dass man das komplette Ejakulat analysiert haben will. Und bei einem Azoospermen-Mann, das Faszinierende ist, da reichen 4-5 Spermien, um dann eine ICSI probieren zu können. Und das wissen viele Männer nicht. Bei mir kam jetzt auch in der kompletten Analyse natürlich nichts raus, leider. Aber letztlich ist das eine wichtige Sache. Das sollte definitiv gemacht werden. Man sollte sich informieren, ob man eine M-These macht, also eine Mikrothese statt einer normalen These. Bei der normalen These ist es so, da wird quasi wie bei einer Biopsie ein bisschen was am Hoden dann an bestimmten Stellen weggeschnitten und dann guckt man, ob da Spermien drin sind. Und bei einer Mikrothese erhöht sich die Chance noch um 20-25%, weil man guckt dann mit dem Mikroskop drauf. Und kann dann sozusagen den geöffneten Hoden sich angucken und gucken, in diesem Bereich lohnt sich's. Und ich kenne Männer, denen wurde eine Mikrothese nie angeboten, weil sie nicht nachgefragt haben, weil sie es einfach nicht wussten. Und das Kinderwunschzentrum das einfach nicht angeboten hat. Also solche Sachen sind ganz wichtig. Man sollte informieren, sich informieren, recherchieren, gucken, Zweitmeinungen einholen. Weil in vielen Fällen ist es so ein bisschen so, dass man da noch was rauskriegen kann. Es gibt Spezialisten, da erwähne ich einige im Buch auch, wo man gucken kann. Es gibt Vereine, die einen auch psychologisch unterstützen. Und man sollte einfach was tun und sich erstmal mit der Situation nicht komplett Situation komplett geschlagen geben. Ja? Also es gibt auch Möglichkeiten, dass beim Mann noch was zu holen ist. Das ist ganz, ganz wichtig, bevor man dann zu einer Samenspende zum Beispiel übergeht. Das finde ich sehr wichtig. Also man sollte sich da informieren. Und wir Männer können das ja gut. Wir können gut Fragen stellen und wir können irgendwie auch dem Arzt dann mal sagen, ja, dann informiere mich mal richtig oder so. Und es geht ja ums eigene Leben und das sollte man da definitiv auch tun.
Ja, also ich kann dein Buch auf jeden Fall von Herzen sehr empfehlen. Und also
freut mich.
Auch als Frau fand ich es einfach total spannend zu lesen. Ich habe auch meinem Mann sehr viel davon erzählt im Urlaub. Vielleicht wird es auch noch lesen, ja. Ich habe noch eine abschließende Frage, das ist jetzt ein bisschen so aus Neugier, weil mir das aufgefallen ist, und zwar, welche Wörter du wählst. Also du sagst von dir selber, also du sagst Dinge wie, du bist steril, du bist unfruchtbar, du bist zeugungsunfähig. Das sind ja sehr harte Worte. Definitiv. Mir ist nämlich selber mal aufgefallen, das finde ich irgendwie auch einen spannenden Aspekt, dass wenn man, also wenn ich so mit Betroffenen rede, das sind jetzt ja eigentlich fast immer Frauen, dass eigentlich immer der Begriff unerfüllter Kinderwunsch benutzt wird. Und wenn ich selber mal diesen Begriff Unfruchtbarkeit in den Mund nehme, das wird, also da hat man manchmal so Schrecken in den Gesichtern und nein, 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 ich doch nicht.
Ja.
Dabei finde ich das, was ich immer interessant daran finde, ist, dass in anderen Sprachen, also in Englisch, da wird einfach der Begriff Infertility wird immer gebraucht. War das irgendwie bewusst, dass du dich für diese harten Worte entschieden hast?
Also das Buch hieß ursprünglich mal einfach nur steril. Ja? Hatte sogar noch einen ganz lustigen Untertitel, nämlich Die Evolution frisst meine Kinder. Wollte der Verlag dann leider nicht. kommt häufiger vor, dass die dann eigene Ideen haben. Aber ich finde Ohne Kind jetzt auch schön. Und das heißt, hat ja einen Untertitel, Männlich Kinderwunsch steril. Der Punkt ist halt so ein bisschen steril, finde ich irgendwie ein bisschen softer sozusagen. Zeugungsunfähig ist ein hartes Wort, also weil da besonders auch unfähig irgendwie noch mit drin hängt. Weil ich meine, ich kann da nichts für, ja. Ich bin möglicherweise so geboren ich bin nicht unfähig zu irgendwas. Ich kann es halt nicht. Ja? Also zeugungsunkennig wäre vielleicht passender, keine Ahnung. Ich muss zugeben, also ich habe so ein bisschen irgendwie gemerkt, dass wenn ich irgendwie offensiver damit umgehe und irgendwie auch sehe und realisiere und anderen Leuten auch klar mache, dass man auch eine Opfergruppe ist, denn unfruchtbare, sterile, zeugungsunfähige Männer sind auch Opfer, nämlich einer medizinischen Erkrankung. Es ist ja nichts anderes. Und ich finde, das kann man ruhig auch mal so offen sagen. Weil nur, wenn man offen darüber redet, kommt es auch auf den Tisch und dann passiert auch was. Und dieser Begriff Kinderwunsch ist ganz, ganz merkwürdig. Ich habe selber auch versucht, mal rauszukriegen, wie der in Deutschland auf die Welt kam, sozusagen. weil das ist eine typisch deutsche Nummer, ja. Also Childwish Center, ja, das versteht in den USA, versteht es kein Mensch, ja? In England auch nicht, in anderen Ländern auch nicht. Und ich denke, auf Französisch wird es auch keine Kinderwunschzentren geben, sondern das ist dann Centre de Infertilité oder sowas. Also wer diesen Begriff erfunden hat, der war relativ genial, weil man das halt wirklich so ein bisschen so, also man nimmt dem Ganzen in gewisser Weise so ein leichtes Stigma irgendwie. Was natürlich erstmal gut ist, aber es sorgt auch dafür, dass man halt die Problematik weniger ernst nimmt, ja, und sich weniger klar macht, was das bedeutet, ja. Also viele denken ja auch, man geht jetzt ins Kinderwunschzentrum und dann wird es auch irgendwie. In vielen Fällen wird es natürlich in der Tat, aber es ist halt unfassbar hart, ja, und das wird einem eigentlich am Anfang nicht gesagt. Und ich finde gerade so Nummern wie Social Freezing gerade, die ja so im Trend sind, wo man Frauen quasi weismacht irgendwie, ihr macht das jetzt mal, macht dann Karriere und dann klappt das schon. Das ist ja Bullshit, ja. Also das ist immer mit einer Hormongabe verbunden, das ist immer mit der Angst verbunden, ob es in dem höheren Alter dann noch funktioniert. Schwangerschaften sind oft härter in höheren Altersklassen, also mit Mitte 20 hat man deutlich weniger Probleme, wenn es nicht irgendwie medizinische Indikationen gibt. Also das ist alles viel einfacher, wenn man ein bisschen jünger ist, so hart das klingt, aber es ist halt ein medizinischer Fakt. Deswegen finde ich also Kinderwunschzentrum, also ich finde den Begriff ist eigentlich, also man müsste das wirklich vielleicht, um diese Wichtigkeit, dieses Dringliche daran irgendwie zu ändern, sollte man vielleicht dann doch sowas irgendwie auf die Fahnen schreiben wie Zeugungsunfähigkeit, um einfach irgendwie das deutlicher zu machen, dass es wirklich eine Sache ist, worunter Leute leiden, wo Leute auch zum Opfer werden und erst dann kann was passieren.
Ja, und vor allem, wo sie auch Anspruch auf eine Behandlung haben.
Genau, natürlich. Also wenn was nur Wunsch ist, ja, dann soll der Staat, warum sollte der Staat mir irgendwie was bezahlen, wenn ich mir was wünsche, ne? Also genau. Kommt es auch, weiß ich nicht, vielleicht kommt es auch aus dem Ministerium, ich habe keine Ahnung.
Ja, es wäre spannend rauszufinden, aber ich glaube, es trägt viel dazu bei, dass es auch von der Gesellschaft aufgefasst wird als eine Sache, naja, ein Wunsch, naja, dann sucht man sich halt einen anderen Wunsch, ne? Also es ist nicht ein... Da ist es nicht notwendig, was zu tun, wenn es einfach.
Ich meine, wir wünschen uns halt auch nicht, dass unsere Gesellschaft weiter existiert, oder? Also wir gehen mal stark davon aus, dass wir das auf die Reihe kriegen. Also das sehe ich zum Beispiel an Japan. Ich liebe Japan sehr und wenn die nicht aufpassen, sterben die wirklich aus. Ja? Also in nicht in 50 Jahren, aber in 100 wird schon kritischer und es ist irgendwie. Die versuchen natürlich sehr viel auch dagegen, aber wir müssen die Dringlichkeit des Problems sehen. Also insbesondere natürlich auch bei Frauen, aber insbesondere auch beim Mann, weil auf den gucken wir halt aktuell fast gar nicht. Und das versuche ich halt in dem Buch irgendwie dann auch auseinanderzusetzen.
Ja, Benedikt, ganz vielen Dank. Ich finde es ehrlich, also ich finde es auch einfach persönlich eine total toll, dass sich da ein Mann hinstellt und was sagt. Und
danke.
Sowieso, dass das jemand macht, der auch so ein bisschen das Know-how hat und auch so weiß, wie das funktioniert, dass man so ein bisschen aufmerksam macht, finde ich einen ganz wichtigen Schritt für alle Betroffenen.
Danke.
Vielen Dank für das Gespräch.
Hat mich sehr gefreut. Bis dann.
Ja, ich hoffe, es ging euch genauso wie mir. Ich fand es ein total spannendes Gespräch, das mir richtig viel Spaß gemacht hat. Und ich habe auch festgestellt, ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht, Benedikt ist jetzt abgesehen von meinem Mann der einzige betroffene Mann, mit dem ich jemals über das Thema Unfruchtbarkeit gesprochen habe. Also für mich war es echt richtig spannend, ein super Gesprächspartner. Und wie gesagt, ich habe das Buch in unserem Campingurlaub im September gelesen, im Campingbus abends und hat mich total gefesselt, vor allem, weil ich es auch eben spannend finde, so ein bisschen dieses Drumherum zu betrachten. Also eben nicht nur, was macht das mit einem persönlich, sondern so diese Sichtweise, ja, was passiert eigentlich in unserer Gesellschaft und was sind so die Gründe? Also ihr merkt es ja hier auch, dass ich immer gerne auch so ein bisschen diesen Blick drumherum einnehme und ja, das habe ich da total drin wiedergefunden. Insofern empfehle ich euch das sehr und lege euch das ans Herzen, dass ihr da vielleicht mal reinschaut in das Buch. Also ich hoffe, ihr konntet wieder was aus der Folge mitnehmen. Vielleicht bringt ihr ja mal zu Hause das Gespräch an und fragt mal euren Partner, was er eigentlich denkt, wenn es einen gibt, woran es liegt. Es interessiert mich. Also schickt mir auch gerne eure Ansichten oder antwortet auf die Tweets dazu. Woran liegt es eigentlich, dass wir da so wenig hören? Und wie geht's eigentlich den Männern? Und wenn ihr ein Mann seid, umso lieber antwortet mir und schreibt mir eine Nachricht. So, zum Abschluss eine nicht ganz so gute Nachricht für euch. Ich predige ja hier immer so einen Podcast auch davon, dass man so sehr auf sich Rücksicht nehmen muss, vor allem wenn man in so einer schwierigen Situation ist und dass man darauf achten muss, wie es einem geht und was so die Grenzen der eigenen Kapazitäten sind, so nennt man das. Und tatsächlich liegen vor mir ganz krass anstrengende Wochen und ich werde es nicht schaffen, in 2 Wochen die nächste Podcast-Folge rauszubringen. Das kann ich einfach sagen. Ich muss mich erstens gerade sehr schonen. Mir geht es jetzt gesundheitlich nicht ganz so gut. Und zweitens ziehen wir im Dezember um und es ist gerade eine Kombination, die sich überhaupt nicht verträgt. Und dann noch mit dem Vollzeitjob. Leute, es tut mir total leid und ihr wisst es und ich habe es schon immer gesagt, ich bin total committed und es ist mir total wichtig, dass ich diese Folgen regelmäßig rausbringe. Und egal was bisher war, egal welcher Urlaub, ich habe es immer irgendwie hingekriegt. Und ich habe mich jetzt echt durchgerungen, aber es ist so unrealistisch und ich muss in dem Fall ganz dolle Rücksicht gerade nehmen darauf, dass das einfach nicht geht. Also, es tut mir total leid, weil die Folge ist schon in Planung und die liegt mir nämlich richtig am Herzen und ich weiß einfach, das werde ich nicht schaffen, die so nebenher fertig zu machen. Deswegen wird es jetzt erstmal keine neue Folge geben. Mein großes Ziel ist, dass ich vor Weihnachten eine Weihnachts-Special-Folge mache zum Thema Weihnachten, die es dann natürlich vor Weihnachten geben soll. Das heißt, es wird jetzt ein bisschen eine Podcast-Pause geben und ich hoffe, dass ich diesen Dezember mit diesem Umzug gut überstehe und dass ich dann wieder zurück sein kann, auch wieder mit regelmäßigen Folgen. Insofern habt ein bisschen Nachsehen damit. Ich weiß, dass das schwer ist und dass vor allem auch die Adventszeit schwer ist und dass einige sich wirklich auch auf die Folgen freuen, was mich natürlich umso mehr freut. Aber jetzt gibt es leider eine kleine Pause. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute für die nächsten Wochen und dass ihr auch ohne Podcast-Folge gut über den Dezember kommt und dann hören wir uns hoffentlich vor Weihnachten wieder.